An Gottes Segen ist alles gelegen, so das Thema der heutigen Predigt. Wir sehen die erste Folie, da habt ihr nochmal den Überblick über dieses Thema von heute. Das kriegt die Technik bestimmt gleich angeklickt und eingespielt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Manchmal sagt man ja auch, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, als Geburtstagsgruß oder ein gesegnetes Fest wünscht man sich manchmal. Segen ist manchmal in aller Munde und es hängt auch davon ab, was verbinden wir denn mit Segen oder Segnen? Was meinen wir denn damit? Was passiert denn da? Wenn im Gottesdienst der Segen gesprochen wird, dann passiert für mich in der Regel immer etwas Besonderes, wenn so gesagt wird, es segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann ist das für mich keine Floskel, sondern dann ist das Gott, der wirkt, der lebendige Gott, ein realer Gott, einer, der ganz persönlich zu dir sprechen will, der dir Gutes tun will, der in deinem Leben eingreifen will. Gott kümmert sich um uns. Er wendet sich nicht von mir ab. Es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Da war meine Einführung hier im Gottesdienst. Und so kurz zuvor, vor der Einführung und kurz vor dem Umzug und vor all dem, was auf uns einprasselte, habe ich so gedacht, Herr, schenk mir so ein Zeichen. Und ich habe bei der Einführung davon erzählt, dass ich beim Spazierengehen mit unserem Hund abends den großen Wagen gesehen habe und Gottes Zuspruch, ich werde mich darum kümmern. Und so habe ich Gottes Segen gehört, erfahren und wir können auch sagen, bis heute gesehen und erlebt. Erleben das als eine gesegnete Zeit, hier zu sein. Mit Höhen und Tiefen, ganz klar, aber Gott schenkt Frieden und Gott schenkt seinen Segen. Und so lese ich uns einen Bibeltext aus dem Alten Testament. Falls er eingeblendet werden kann, seht ihr den? Ich sehe, den Kopf wird geschüttelt. Ah, okay, kein Problem. Aber wir haben alle gute Ohren und wir hören jetzt auf den Bibeltext. Psalm 127 aus der Basisbibel. Da heißt es in der Überschrift, ein Lied für die Pilgerreise von Salomo. Ich sing's aber nicht vor. Wenn nicht der Herr das Haus baut, nützt es nichts, dass sich die Bauleute anstrengen. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, nützt es nichts, dass der Wächter wachsam bleibt. Es nützt euch nichts, dass ihr früher morgen aufsteht und euch erst später wieder hinsetzt. Ihr esst doch nur das Brot, für das ihr unermüdlich arbeitet. Doch seinen Freunden schenkt der Herr einen ruhigen Schlaf. Seht, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ein Lohn ist die Frucht, die er dem Mutterleib schenkt. Wie Pfeile in der Hand des Kämpfers, so hilfreich sind die Söhne, die ihm in frühen Jahren geboren wurden. Glücklich zu preisen ist der junge Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Zusammen werden sie nicht scheitern, wenn sie im Tor mit Feinden verhandeln. Soweit der Bibeltext, Psalm 127. Ich möchte erst einmal einen Schwerpunkt auf den ersten Vers legen, in dem es heißt, wenn nicht der Herr das Haus baut, nützt es nichts, dass sich die Bauleute anstrengen. Denn da geht es so ein bisschen drum um Gewinn oder Versagen. Es wird etwas zum Segen oder ist es vom Winde verweht? Mein erster Hauptgedanke heißt, der Psalm ist ein Lied Salomos. Ein Lied Salomos. Wer ist dieser Salomo? Schauen wir mal seine Eltern an. Seine Eltern sind David und Bathseba. Und das erste Kind von David und Bathseba stirbt. Es ist eine Tragik, eine Tragödie in der Familie, ein Schmerz, ein Verlust für beide. Und Salomo kommt später zur Welt, so ein Stück weit Ersatz, vielleicht auch Platzhalter für das Versagen Davids. Denn David hatte einem anderen Mann die Frau ausgespannt, hatte diesen Mann sogar in den Tod geschickt. Eine schlimme Geschichte. Und man denkt, schlimm, was da passiert? Ein Kind stirbt nachher? Da liegt kein Segen darauf. In dieser Vorgeschichte wächst Salomo auf. Und man denkt erstmal von Segen keine Spur. Aber es geht noch weiter. Das Familiensystem ist so schlimm, an Gottes Segen ist alles Gesegen, sehen wir jetzt, vielen Dank. Vielleicht ein bisschen weiter blättern bis zur Folie mit der Überschrift der einzelnen Punkte, ein Lied Salomos, Punkt 1, noch weiter bitte, weiter, noch weiter. So, Dankeschön, da sind wir jetzt. Sind wir auch optisch angekommen. Danke für das schnelle Reagieren. Man denkt doch von Segen keine Spur. Und in diesem Familiensystem, da vergewaltigt ein Bruder seine Schwester. Es passiert Mord und Totschlag, Aufruhr und Machtstreben nach der Königskrone. Alles innerhalb dieser Familie. Und das ist eine große Familie. Da sind 20 Geschwister oder Halbgeschwister. David hatte mindestens 6 Frauen und mehrere Nebenfrauen, mit denen er Kinder gezeugt hat. Wir denken heute undenkbar. Aber für die damalige Zeit war das ab und zu mal üblich. Segen nicht zu erkennen nach menschlichem Denken. Und es ist manchmal so, wenn man Familienstammbäume anschaut, dann sieht man manchmal schlimme Dinge. Man hört manchmal auch von schlimmen Dingen. Aus meiner Familiengeschichte kann ich sagen, da war Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg. Da war viel Schlimmes in der Familiengeschichte. Alkoholsucht, Nikotinsucht, Tablettenabhängigkeit, Gewalt. Und wenn ich rückblickend sage, dass Gott mir gnädig war, dass ich Christ geworden bin, dass Gott so laut gerufen hat, dass ich es gehört habe, kann ich sagen, was für ein Segen Gottes in meinem Leben, was für eine Gnade Gottes in meinem Leben, in meiner Familiengeschichte. Vielleicht ist es ähnlich bei dir, dass du der einzige Christ bist in deiner Familiengeschichte, in deiner Familie. Die einzige oder der einzige, der mit Jesus lebt und du merkst, oh, es ist gar nicht so einfach. Vielleicht bist du auch eine Person, wo du sagst, ich bin der letzte Christ oder die letzte Christin in meiner Familie. Und du wünschst dir, dass der Segen weitergeht. Bei deinen Kindern, bei deinen Enkelkindern. Vielleicht passiert da was, auch wenn du gestorben bist, dass der Segen Gottes weitergeht. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wie geht denn die Familiengeschichte von Salomo weiter? Nun, sein Vater David war ja der zweite König. Saul der erste König, dann David der zweite König. Und dann sollte ein Nachfolger gesucht werden. Und da ging es um Machtkämpfe, Rangelei und Revolution innerhalb des ganzen Landessystems. Schwierig. Die Revolution wird zurückgeschlagen und es wird ein anderer König, Salomo, einer, der von Gott gewollt ist, einer, der von Gott berufen ist. Hierauf liegt Segen. Und Salomo ist so anders als David. Es ist eine andere Segenslinie. Seine Art zu herrschen zeigt sich vor allem in der Architektur. 20 Jahre hat er gebaut, den Tempel gebaut, dafür ist er berühmt und bekannt. Aber er ist auch ein König der Künste, der Weisheit. Auch dafür ist er bekannt. Mit dem Tempelbau fördert Salomo die religiöse Identität und die Einheit des Volkes. Aber er unterstützt auch die Wissenschaft, die Künste, die Weisheit. Und so baut er sein Königshaus aus und so baut er immer mehr Reichtum an und hat einen immensen Lebensstil mittlerweile. Einen großen Hofstaat, riesige Summen, Schuldenberge. Salomo legt viel Wert auf diplomatische Beziehungen, auch im Umfeld. Also ist so ein internationaler König. Glanz und Einfluss mehren sich für Israel und für Israel wird es auch ein Segen. Aber diese Internationalität wird auch wieder schwierig für Salomo, denn er hat viele Gefährtinnen aus aller Herren Länder. Und die bringen ihre Religionen mit, ihre Kulte mit. Und wenn man so die Texte liest, merkt man, das Herz von Salomo spaltet sich. Es ist auf einmal geteilt. Ja, Gott auch, aber dann auch noch andere Götter. den er nachhängt. Und so wie sein Herz gespalten ist, so spaltet sich nachher auch das Land in ein Nordreich und in ein Südreich. Salomos Herz ist geteilt. Eigentlich ein König, der so gut begonnen hat, wo man den Segen so greifen konnte. Und am Lebensende verließ er mehr und mehr Gott. Er endete in Prunksucht und Götzendienst. Auf und ab bei Salomo. Mein zweiter Punkt, bitte nächste Folie. So ist dieses Lied, dieser Psalm 127, auch ein Stufenlied. Da heißt es in der Überschrift, im Hebräischen, ein Lied der Stufen. Im Deutschen übersetzt ein Wallfahrtslied. Ein Wallfahrtslied, was ist das? Naja, Wallfahrt, da wandert man von einem Ort zum anderen und man versucht, ein religiöses Ereignis wahrzunehmen. Ein Stufenlied heißt, Stufen sind ja zum Runtergehen und zum Hochgehen. Man kann ja beides praktizieren mit Stufen. Und so war das im Leben von Salomo auch. Es geht bergab und es geht bergauf. So wie in unserem Leben. Vielleicht ist es deine Situation momentan, dass du denkst, alles geht bergab. Vielleicht finanziell, dass du denkst, ui, das wird ganz schön knapp jetzt, zum Jahresende hin. Vielleicht denkst du in deiner Beziehung, in deiner Ehe, es geht schon lange nicht mehr bergauf. In manchen Kirchen und Gemeinden, da gehen die Mitgliederzahlen ganz schön bergab, deutschlandweit. Auch in unserem Bund, in unserem Landesverband gibt es Gemeinden, die stagnieren. Da werden die Mitgliederzahlen weniger, die Gemeinden werden kleiner. Und manche Gemeinden sind schon richtig in einem Art Sterbeprozess. Und ich leide auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die das erzählen. Aber dennoch, auch in solchen Situationen, erleben sie im Kleinen den Segen, in der Begleitung von Menschen. In den persönlichen Gesprächen, auch im Abstieg, kann Segen dabei sein. Ja, sogar Sterben kann ein Segen sein. Wir haben letzte Woche Abendmahl hier gefeiert, miteinander. Wir haben daran gedacht, dass das Abendmahl eine Bedeutung hat, eine Symbolik, etwas Tiefergehendes. Jesus stirbt. Wir feiern seinen Tod, wir feiern aber auch seine Auferstehung. Sein Sterben bringt Segen. Wir hatten in dieser Woche einen Arbeitskreis mit Gottesdienstmitarbeitern, haben über das Abendmahl gesprochen, einiges gehört dazu, was das bedeuten kann. Sterben und Tod, der zum Segen wird bis heute. Ein dritter Gedanke. Die nächste Folie bitte. Der Aufstieg nach Jerusalem. Ich habe gesagt, das ist ein Wallfahrtslied. Und so sind die Psalmen 120 bis 134 Wallfahrtslieder. Also alles Musikstücke, die auf dem Weg zumeist nach Jerusalem gesungen werden. Und das war ein Aufstieg in der Regel. Von der Jordanebene 800 Meter hoch nach Jerusalem, ein Aufstieg. Naja, und die haben wahrscheinlich nicht gesungen, das Wandern ist des Müllers Lust oder so, ne, sondern haben sich vielleicht schon innerlich darauf vorbereitet. Wallfahrtslieder. Wir ziehen nach Jerusalem zum Tempel. Und dann im Tempel nochmal Stufen hoch. Wallfahrtslieder. Ein alter baptistischer Prediger Spurgeon hat diesen Psalm, dieses Wallfahrtslied, dieses Stufenlied auch als einen Baumeisterpsalm beschrieben. Weil da wird viel gebaut, geplant. Aber der große Bauherr ist Gott selbst. Ohne ihn ist alles nichts. Vergeblich, umsonst. Und je nach Bibelübersetzung heißt es eben im ersten Vers auch, umsonst, vergeblich oder vergebens. Und dreimal kommt das vor im Bibeltext. Auffallend häufig. Und das sind doch schlimme Wörter, oder? Vergebens, umsonst. Hört keiner gerne. Und jeder Bauherr fürchtet das, Geld unnötig ausgegeben zu haben. Der Bau ist misslungen, Arbeit reingesteckt, umsonst Zeit vertan. Furchtbar, oder? Jetzt im Herbst hat meine Frau einige Walnüsse gesammelt und ich habe die so alle, also nicht alle, aber ganz viele geknackt und habe die in einen Behälter gemacht. Und dann wollte ich den Behälter öffnen und Walnüsse rausnehmen und die waren alle verschimmelt. Ja, Fehler gemacht, waren nicht trocken genug. Aber ich habe mich geärgert, vergeblich, diese Arbeit. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, die Walnüsse zu knacken. Ja, es waren doch nur Walnüsse. Aber wie schlimmer ist es, wenn man auf der Arbeit vielleicht eine große Präsentation vorbereitet, sie seinem Chef jetzt zeigen will und der Chef dann sagt, ach du, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Vergeblich. Umsonst. Oder wenn ein Kind nach vielen Jahren sagt, ihr habt alles verkehrt gemacht. Ihr seid gar nicht meine Eltern. Und da zerfließt auf einmal der Segen wie Sand zwischen den Fingern und zerrinnt. Man denkt, was ist da passiert? Da waren Leute, die einen großen Bau vorhatten und vollenden wollten. Sie sprachen in Babel, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, deren Spitze bis an den Himmel reicht. Und Gott antwortet in heiliger Ironie, ihre Worte ein Stück weit nachäffend. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache da selbst verwirren. Ja, das war es mit dem Bau. Sie mussten aufhören. Verlorene Mühe, all ihr Schaffen, all ihr Planen. Denn Gott war gegen sie. Umsonst, vergeblich, vergebens. Und Jesus erzählt mal die Geschichte von einem überaus beruflich erfolgreichen Landwirt. Der Kornbauer. Er schafft so viel, er ist erfolgreich, aber er behält alles habgierig für sich. Er denkt nur an sich und daran, seinen Geldspeicher wie Dagobert Duck auszubauen, zu vergrößern. Und dann werden seine Gedanken zitiert in Lukas 12. Du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieß dein Leben. Aber Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selbst Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Was für eine Tragik. Und was wurden nicht in der Vergangenheit alles für Schlösser, Burgen und Festungen gebaut und manchmal findet man nur noch Ruinen? Was wurden nicht alles für Reichtümer angehäuft und manchmal findet man nichts mehr bis heute davon? Salomo beschloss, dem Herrn ein Haus zu bauen. Da war das Versprechen Gottes an David. Da wird jemand kommen, der wird mir ein Haus bauen, einen Tempel bauen. Und diese Segenslinie wird trotzdem aufgegriffen, trotz vieler Schwierigkeiten. Und Salomo weiß, das ist meine Aufgabe. Das ist meine Passion. Das ist meine Leidenschaft. Dafür brennt mein Herz. Und er hat darum gebeten, dass er viel Weisheit bekommt. Und die bekommt er dafür. Überreich beschenkt für diesen Bau, welchen Segen er für andere sein kann. Er entwirft und plant, bekommt Unterstützung aus allen Ecken und Enden der Welt. Und Gott schenkt dem König Salomo zum Bau des Tempels Gelingen. Er segnet sein Vorhaben. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Psalm 127 von vorhin erinnern. Doch seinen Freunden schenkt der Herr einen ruhigen Schlaf. Ja, so abgewandelt kennt man das. Der Herr schenkt es den Seinen im Schlaf. Ich glaube, jetzt schläft keiner. Aber trotzdem seid ihr Gesegnete hoffentlich. Es ist kein Hinweis darauf, dass wir faul sein sollen. Aber ein Hinweis darauf, dass sich manchmal Probleme, die uns zerfressen, die uns vielleicht den Schlaf rauben wollen, auch von alleine lösen können. Dass Gott eingreift. Etwas verändert auf übernatürliche Art und Weise. Wenn der Herr das Haus baut, nützt es nichts, wenn nicht der Herr das Haus baut, nützt es nichts, dass sich die Bauleute anstrengen. Vierter und letzter Gedanke: Segenslinien entdecken. Bitte einmal die Folie weiterklicken. Vielleicht klappt es. Sonst sage ich es nochmal. Segenslinien entdecken, da sieht man es. In der Sprache der Bibel wird ein Haus auch symbolisch zum Beispiel für eine Familie genannt. Nicht immer nur für eine Einrichtung. Also es bezieht sich auf jegliche Art von Bau, von Hausbau. Ohne Gott sind wir nichts. Ohne Gott, da liegt kein Segen drauf. Segenslinien werden wir entdecken, wenn Jesus unser Bauherr ist. Im Alten Testament waren Segenslinien oft die Situation, wenn du Land hattest, wenn du Reichtum hattest, wenn du viele Kinder hattest. Das ist im Alten Testament oft eine Segenslinie. Und im Neuen Testament öffnet sich eine andere Segensspur. Da heißt es, Jesus, wenn Jesus dein Herr ist, hast du eine Segenslinie in dir. Und dann gilt das auch schon für deine Familie. Paulus beschreibt das so. 1. Korinther 3, Vers 11. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid, dass Gottes Geist in euch wohnt. Und wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Du bist ein Bauwerk Gottes, ein heiliger Tempel. Das ist eine Segenslinie, die du entdecken kannst. Jesus, das Fundament deines Lebens und darauf aufbauen, dein Lebenshaus bauen, ihn Herrscher sein lassen, ihn das machen zu lassen, was seine Aufgabe ist, dein Leben zu verändern, dir zu vergeben, dass du ihm mit all deinen Kräften dienen kannst. Und dann heißt es im Psalm 127, Vers 3, seht, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Kinder sind eine Segenslinie. Werden hier auf jeden Fall so beschrieben. Unsere Kinder sind Segen. Unsere Kinder sind auch das natürlich, wozu wir sie als Eltern machen. Ja, das ist Pädagogik, das ist Erziehung, liebevoll, verantwortungsvoll. Und hier werden die Kinder, ganz speziell die Söhne, mit Pfeilen verglichen. Ja, Pfeile, klar, die bestehen aus Holz. Aber so ein hölzerner Stock, der ist ja noch kein Pfeil, der muss bearbeitet werden. Und das war ein Stück, ein Kunstwerk damals. Auch die Stöcke so zu schnitzen, dass sie glatt sind, dass sie gut fliegen und weit fliegen und ihr Ziel treffen. Das war viel Arbeit, Handwerkskunst. Und so ist es auch eine Kunst, eine pädagogische Kunst, Kinder zu erziehen. Heute schwieriger als früher, was meint ihr? Ja, ich sehe verschiedene Reaktionen. Wie erzieht man Kinder heute, mit den Medien umzugehen? Das ist eine Herausforderung. Wie erzieht man Kinder heutzutage angesichts von Klimakatastrophe und Kriegen, nicht die Hoffnung zu verlieren? Nicht die Hoffnung zu verlieren. Ihr Kinder, ihr Jugendliche, nicht die Hoffnung zu verlieren. Okay, manche Kinder kleben sich auf die Straße. Andere kleben zu Hause fest. Ganz egal, aber es ist immer von Kindersegen die Rede. Hoffentlich mit Hoffnung. Vielleicht geht das einer jungen Familie mit Kleinkindern nicht immer leicht über die Lippen. Kinder sind Segen. Oder einer jungen Familie mit aufständigen Pubertieren. Kinder sind Segen. Ein altes deutsches Sprichwort sagt, viel Kinder, viel Vater unser. Ist gut, aber ist noch nicht zu Ende. Viel Kinder, viel Vater unser, viel Segen. Hat mir gefallen. Die Kinder mit ins Gebet einzuschließen oder die Enkelkinder, sie mitzutragen, sie mitzunehmen, die Segenslinie weiter vorzubereiten, zu begleiten. Was ist das für eine Aufgabe? Und wenn ich so unsere Gemeinde anschaue, dann verstehe ich den Bibeltext auch als Segenszusage mit den Kindern. Welch ein Segen sind die Kinder hier in unserer Gemeinde, auch für uns alle. Denn es gibt Gemeinden und Kirchen, da gibt es keine Kinder, da gibt es keine Jugendliche. Und ich sehe das als großen Segen hier bei uns, hier in der Falkonstraße. Nehmen wir diesen Kindersegen bei uns wahr, bauen wir ihn aus, fördern wir ihn, geben wir alles für diese Generation, die hier mitten unter uns sitzt oder noch sitzen wird. Und somit beschreibt Segen auch die Zukunft. Und ihr seid hoffentlich nicht die letzte Generation. Ist ja vor kurzem gelesen, so eine witzige Frage. Was passiert denn jemand, der in der letzten Generation sich so bezeichnet und ein Kind bekommt? Ja? Das ist dann nicht die allerletzte Generation. Nein, ihr seid Hoffnungsgeneration. Segen entdecken, Segenslinien entdecken, das wünsche ich uns. Mit Jesus. Petrus hat mal in einer Predigt den Zuhörern Folgendes gesagt, Apostelgeschichte 3. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat. Als er Gott Jesus in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. An Gottes Segen ist alles gelegen, sagt der Volksmund. Und vielleicht haben wir die eine oder andere Spur heute Morgen entdeckt, was Segen oder Segnen bedeuten kann. Keine Floskel, sondern eine persönliche Zusage Gottes. Und ich fasse zusammen. Trotz schlimmer Familiengeschichte oder endender Familiengeschichte kann der Segen Gottes mit dir beginnen oder weitergehen. Es kommt auf dein ungeteiltes Herz an. Und auch in tiefen Phasen des Lebens, es geht nicht immer alles bergauf, auch in tiefen Phasen des Lebens, gibt ja die Stufen, kann Segen erfahren werden. Aber vergebliche Mühe scheuen wir alle, ohne Gott ist alles nichts. Aber mit Gott kann etwas Neues entstehen, also leg nicht die Hände in den Schoß. Und schließlich entdecke die Segenslinien in deinem Leben, Christus, der dir begegnet, der dir so vieles schenkt und du diesen Segen auch anderen weitergeben kannst als gesegnete Generation. Und so lade ich ein, wir werden gleich ein paar Lieder singen. Nach diesem Lobpreisteil, wir sehen jetzt die letzte Folie, das zu bezeugen, wie du Gottes Segen in deinem Leben vielleicht ganz aktuell erlebt hast. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, dafür bin ich so dankbar. Ich habe Gottes Segen spüren können in dieser Woche, in diesem Monat. Du möchtest davon erzählen. Du möchtest das anderen ermutigend weitergeben. Vielleicht steckst du aber auch in einer Talsohle. Denkst, du kommst nicht heraus. Hast schon so viel unternommen und es ist so vieles in die Hose gegangen. Auch das darfst du bekennen, wenn du möchtest. Du darfst auch nach dem Gottesdienst unser Gebetsteam in Anspruch nehmen. Gott dafür dankbar sein, was er dir schenkt, seinen Segen oder auch um seinen Segen bitten. Amen. Wir singen nun ein paar Lieder und dann ist die Möglichkeit und Zeit für Zeugnisse und Berichte.